Guten Morgen, ihr Lieben. Hat jeder so seinen Platz jetzt wieder gefunden? Schön, hier sehe ich ein paar Plätze frei vorne. Und wisst ihr, ich fange mal anders an. Eine gute Nachricht. Morgen ist Frühling. Jetzt komme ich zu den Stühlen, freien Stühlen. Ich habe das in meiner Geschichte einfach immer so erlebt. Wenn Menschen eine große Sehnsucht nach der Liebe Gottes sind, dann sitzen sie vorne. Wenn sie wirklich eine Leidenschaft und sagen, ich will Gott erleben, dann sitzen sie vorne. Und deswegen, Paul und Alexandra, ihr sitzt vorne. Das sind die Gäste von Manuel und Janine. Pastor aus Frankfurt. Vika. Okay. Angehender Pastor. Aber herzlich willkommen, Paul und Alexandra. Schön, dass ihr da seid. Das sind ehemals Schulkommilitonen von Manuel. Und ja, Paul, dich kenne ich ja auch schon einige Jahre. Und ganz lieber Kerl. Ja, jetzt zu euch. Also. Ja. Ich habe das einfach heute Morgen, fand ich so interessant, als der Daniel schon erwähnt hat. Ja, hier vorne sind noch Plätze frei. Ist interessant. Ich war mal vor Millionen Jahren, also da, wo noch die Dinosaurier gelebt haben. Da war ich in USA und für so eine Erweckungsbewegung. Und ich sag euch, Erweckung fängt dann an, wenn die Leute schon in der Schlange draußen stehen, bevor die Tür noch offen ist. Und es gibt Erweckungsbewegungen, da schläft man draußen, damit man morgens rechtzeitig da ist und in der ersten Reihe sitzt. Das ist ein interessantes Zeichen. Und ich glaube, dass wir dafür beten sollen, dass diese Dinge wieder in Gänge kommen. Dass wirklich die Gegenwart Gottes nicht nur irgendwo pseudomäßig vermittelt wird. Ja, es wäre schön, mehr Gottes Nähe zu erfahren. Du erlebst dann Gottes Nähe, wenn du eine Erwartungshaltung hast. Wenn du Gott erwartest, wenn du etwas von ihm empfangen willst. Nicht dann, wenn irgendeine Art Zufall passiert und so bam und dann ist alles da. Sondern hier ist eine Erwartungshaltung Voraussetzung. Aber das ist ein Momentum, was daraus entsteht. Wenn du eine Erwartungshaltung hast und Gott dir begegnet, dann ist aus dir etwas, entsteht etwas, was sich ausbreitet. Das ist das Prinzip. So, jetzt zu meinem Thema. Mein Thema ist Evolution des Glaubens, im Fragezeichen einfach. Gibt's das überhaupt? Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wisst ihr, wie viel das erste Buch Mose Kapitel hat? Mal ganz laut. Danke. 50. Wisst ihr, wie viel in diesem ersten Buch Mose es um die Schöpfung geht? Wie viel Kapitel? Ein bisschen mehr. Ja, fast. 10. Also 11. Nehmen wir mal 11, das geht noch. Lass ich noch durchgehen, weil dann fängt nämlich der Turmbau zu Babel an und so. Aber 10 Kapitel in einer Bibel, die 66 Bücher hat. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche noch die Predigt von Heike mitgekriegt. 66 Bücher, 50 Kapitel gibt es im ersten Buch Mose und es sind nur 10 Kapitel, die beschreiben, wie Gott die Welt geschaffen hat. 10 Kapitel. Und ich glaube, das Grundproblem ist in unserer Gesellschaft, dass sich die viel mehr Leute auf diese 10 Kapitel fixieren, als auf den Rest der Bibel. Und das Grundproblem ist auch das, dass als Gott die Welt geschaffen hat, es ein Momentum gewesen ist. Etwas, was daraus entstanden ist, was sich auch weiterentwickeln kann. Und dass man einfach auch nicht sehen will oder nicht sehen kann oder nicht sehen möchte, ich war wie auch immer. Aber diese 10 Kapitel oder 11 sind eigentlich die Umschreibung, wie Gott angefangen hat. Aber worum es tatsächlich in der Bibel geht, es ist ein roter Faden durchgezogen, wie der Mensch zu retten ist. Das ist eigentlich der Haupttenor und die Hauptaufgabe der gesamten Bibel. Die Begegnung Gottes dem Menschen, die Begegnung Gottes mit der Liebe dem Menschen zu begegnen, das ist eigentlich der Haupttenor. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit die Welt nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die Grundbasis der Bibel. Es ist nicht in erster Linie ein Konzept, wie du leben sollst oder wie du dich anziehen sollst oder wie du aussehen sollst oder wie du, was weiß ich denn, diese Welt erklären sollst, sondern das Konzept der Bibel ist, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Ich bin überhaupt nicht der Freund, zu sagen, dreh dich mal zu deinen Nachbarn hin und sag, Gott liebt dich. Aber ich mach das jetzt. Dreh dich zu deinen Nachbarn hin und sag, Gott liebt dich. Es gibt Momente, da muss man das machen. Und wenn es sein muss, drück ihn auf. So. Ja, was ist die Evolution? Also, es ist letztendlich das Predigtthema Evolution des Glaubens und ich glaube, ich möchte etwas hier hineinbringen, was vielleicht am Anfang noch nicht so vielleicht für jeden irgendwo ansprechend ist, aber ich sage euch, das hat eine große Bedeutung in unserer Zeit, weil hier bewegt sich etwas, was ich festgestellt habe, was ich erkannt habe, das uns nicht gut tut. Evolution, in der Biologie wird Evolution als die allmähliche Veränderung, vererbbarer Merkmale von Generation zu Generation bezeichnet. Das heißt, Stück für Stück verändert man sich und passt sich den Umständen an. Und hier ist die Frage, ändert sich unser Glaube durch die Geschichte? Ändert sich unser Glaube? Die Evolution vermittelt, dass sich die Arten der gegebenen Umständen anpassen, um zu überleben. Verändert sich auch unser Glaube über die Generation, um zu überleben? Wäre eine Frage. Es gibt Tendenzen, dass sich Kirchen den Umständen anpassen. Das ist richtig, oder? Man passt sich an, man feiert ja nicht mehr Kirche so wie vor 2000 Jahren. Oder 3000 Jahren oder 1000 Jahren. Ihr seht das, viel freier, viel entspannter. Die Gottesdienste haben ein ganz anderes musikalisches Equipment. Es werden ganz andere Arten von Liedern gesungen. Also es gibt also eine Evolution des Sichtbaren, eine Veränderung in der Kirchengeschichte. Das gibt es schon. Das sind äußere Umstände, das sind äußere Rahmenbedingungen. Das gibt es schon. Ich meine, es wäre schon interessant, wenn wir mal so eine Kirche erleben würden, wie das vielleicht vor 2000 Jahren gewesen ist. Aber schon vor 300 Jahren wäre schon komisch. Aber sagen wir mal, vor 2000, 3000 Jahren in so einem Tempel zu sein, mit so ein paar Tieren, die wir opfern oder so. Ne? Also für die Veganer wäre das gar nichts. Ne? Alles, was Augen hat, ganz böse, nicht töten. Nein. Aber das haben wir heute nicht mehr. Wir haben auch nicht einen Priester, der, was weiß ich denn, da mit Blut rumspritzt. Hoffe ich doch, ne? Wir haben eine ganz andere, der Zeit entsprechende, angemessene Art, Gottesdienste zu feiern. Und das würde ich vielleicht noch durchgehen lassen, um zu sagen, ja, die Kirche hat auch eine gewisse Evolution gemacht. Sie hat eine Veränderung mitgemacht. Sie hat sich auch der Welt bisschen angepasst, um zu überleben. Ja, aber sie hat das. Schaut euch einfach das Kirchengelände an oder die Kirche an sich an. Sie hat sich verändert. Und hier ist aber die Frage, sind das nur äußere Veränderungen oder ist da drinnen auch was passiert? Wird der Glaube auch versucht, angepasster zu werden. Es ist ja nicht mehr modern oder es ist ja nicht mehr zeitgemäß, dass man sich so oder so verhält, dass man bestimmte Beziehungen lebt. Es ist nicht mehr angemessen, dass man jetzt biblische Standards nimmt und sie in unserem Leben einfach umsetzt. Das ist vielleicht irgendwo veraltet und etwas, was vielleicht für die Vergangenheit wichtig war, aber in unserer Zeit ist das nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Da ist die Gefahr, dass wir etwas verwechseln. Eine Kirche kann sich verändern, die äußeren Umstände können sich verändern, aber der Glaube, und hier geht es um die Evolution des Glaubens, der Glaube darf sich nicht verändern. Der Glaube muss in uns immer eine Grundlage sein. Aber ich habe euch ja schon am Anfang gesagt, was ist denn eigentlich die Grundlage des Glaubens? Die Grundlage des Glaubens ist, dass Gott dich liebt und Gott möchte, dass du in seiner Gemeinschaft, in seiner Beziehung bist. Er möchte, dass du bei ihm bist. Das ist alles. Er kann dir haufenweise Mist verzeihen, den du verbockst. Das ist nicht sein größtes Problem. Sein Problem ist es, wenn du anfängst, ein U-Boot-Christ zu werden, unterzutauchen, dich den Umständen anzupassen, seine Liebe in Frage zu stellen. Er hat kein Problem damit, wenn du sagst, na ja, gut, es war ja irgendwo, die Tiere haben sich ja nun verändert. Es ist ja nicht mehr, die Hühner fliegen halt nicht mehr, ne? Die haben wir ja halt letztendlich schon so domestiziert, dass sie das nicht mehr brauchen. Oder Gänse oder Enten oder so. Die müssen ja nicht fliegen, ne? Die könnten es vielleicht, wenn sie üben würden. Aber brauchen sie ja nicht. Sie wissen ja nicht, was passiert hinterher, ne? Okay, aber sie haben überlebt. Bis zu einem gewissen Punkt. Wir dürfen nicht unseren Glauben auf diese Basis stellen. Unser Glaube ist unveränderbar. Und wir dürfen unseren Glauben nicht den Umständen anpassen. Wir sind oft in der Situation, wo wir herausgefordert sind, aber wir dürfen unseren Glauben nicht den Umständen anpassen, sondern den Umständen unseren Glauben. Wir müssen die Umstände unseren Glauben anpassen. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, warum ich diese Predigt auch heute vorbereitet habe für uns, ist, halte an deinem Glauben fest. Halte an der Liebe Gottes fest. Halte an der Beziehung zu Gott fest. Lass nicht los. Lass nicht Dinge in dein Leben hinein und stell sie in Frage, die Gott aus lauter Liebe zu dir gegeben hat. Der Punkt ist, ich weiß nicht, wie viele Eltern es hier gibt. Wir lieben unsere Kinder. Wenn wir einen bestimmten, angemessenen, gesunden Menschenverstand haben und ein großes Herz, dann lieben wir unsere Kinder und es ist uns egal, was mit ihnen, wie sie drauf sind, was sie denken oder sowas. Wir werden sie lieben, auch wenn sie den größten Mist bauen. Wir werden sie lieben. Und es schmerzt uns, wenn die Liebe nicht erwidert wird. Ist das richtig? Das tut Eltern weh und das tut Gott genauso weh. Wenn das in Frage gestellt wird, wenn deine Kinder zu dir kommen würden, na, ich weiß nicht, ob du mich wirklich liebst. Weil wenn du mich lieben würdest, würdest du mich in jedem Mist unterstützen. Du würdest mir, was weiß ich denn, noch mich unterstützen, damit ich den Mist bauen kann. Und warum hilfst du mir denn nicht? Wenn ich mir die Rübe zu dicht gemacht habe oder sowas, warum hilfst du mir nicht, dass ich noch ein bisschen mehr Kohle habe und noch mehr mich dicht machen kann? So, wir hinterfragen Gott, ja, wenn er so ein liebender Gott ist, warum unterstützt er mich da nicht? In was soll er dich unterstützen? In den Mist, den du baust? Das würden deine Eltern nicht tun. Aber sie würden ihre Liebe nicht von dir wegnehmen. Sie würden, genauso wie Gott, er wird dir die Liebe nicht entziehen. Er liebt dich. Habt ihr irgendwie so ein bisschen Schulterprobleme? Seid ihr ein bisschen zu breit geworden? Ich sehe da, sie drängeln sich so ein bisschen. Ja. Ich bin ja so ein Hempfling geworden, weißt du, aber so wenig meinen Sohn sehe, euch beide, ganz schön breite Schultern hier. Das musste ich jetzt einfach erwähnen. Achte auf deinen Glauben. Misch nicht Dinge aus der Welt in deinen Glauben hinein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Der Glaube ist nicht menschliche, irdische Weltanschauung. Sie ist nicht aus der Welt entstanden. Der Glaube ist nicht aus der Welt entstanden. Es ist auch von Gott entstanden. Gott hat dir etwas geschenkt, nämlich das Bewusstsein, dass er dich liebt. Gott hat dir etwas geschenkt, dass du, wenn du ihm vertraust, dass du ewig mit ihm Gemeinschaft haben willst. Gott hat dir etwas geschenkt. Es ist ein Geschenk, das du annehmen kannst oder nicht. Und es gibt nur zwei Welten, liebe Leute. Es gibt nur zwei Welten, mit Gott oder ohne Gott. Und dazwischen gibt's nichts. Und wenn du mit Gott bist, und das möchte ich euch auch nahebringen, auch für diejenigen, die jetzt glauben, ja, das geht wieder so in diese Richtung, also das ist wieder irgendwie so konservieren, so Christen, die nach irgendeiner Uniform leben. Nein, Gott verzeiht dir jeden Mist. Das kann er, weil er ein liebender Vater ist. Und ihr könnt mich steinigen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich sage euch, das ist die Wahrheit. Wenn du für ihn bist, wird er nicht gegen dich sein. So. Aber wenn du dich gegen ihn wendest, dann wird er dich loslassen. Aber er wird trotzdem für dich sein. Sein Herz wird nach dir sich sehnen. Und du kannst gegen ihn ja auf die Barrikaden gehen, aber er wird dich trotzdem lieben. Aber er wird dich dem überlassen, für das du dich entschieden hast. Und deswegen gibt es nur diese zwei Dinge. Für ihn oder gegen ihn. Aber dass er seine Liebe von dir wegnimmt, das wird er nicht. Er liebt auch den Menschen, der noch nicht an ihn glaubt. Er liebt ihn. Aber und es tut ihm weh, genauso wie uns Eltern es weh tut, wenn sich Kinder von uns entfernen. Aber lieben tun wir sie trotzdem. Die Konsequenz nur ist anders. Die Konsequenz ist nur anders. Wenn du mit Gott bist, dann wirst du mit Gott auch ewig leben. Wenn du gegen ihn bist, dann wirst du die Konsequenz tragen, dass du dich von ihm irgendwann trennen wirst und nicht in seiner Gemeinschaft leben willst. Ich habe hier in unserem Baueinsatz vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung. Man liebt das, wo man sein Blut gelassen hat. Also ich habe hier so ein bisschen blutlos. Viel mehr als das, was man bezahlt hat. So, ich habe schon eine ganze Menge Blut gelassen hier in diesem Haus. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich gerne über das Haus spreche, obwohl es nicht unbedingt so doll ist, ne? Wenn man die Wände sieht und dann auch alles nicht fertig. Aber ich liebe es. Ich liebe Gemeinde, ich liebe das Haus Gottes und ich bin gerne im Haus Gottes. Vielleicht habe ich auch so eine Leidenschaft, so wie David, der gesagt hat, ja, ich möchte im Hause des Herrn sein, immer da und sowas. Ne? So. Vielleicht kippe ich hier irgendwann mal hier um und sage, ja, tschüss. das nebenbei. Ich habe in unserem Baueinsatz hier mal einen jungen Mann gehabt. Manchmal haben wir so Helfer und ohne jetzt weiter darauf einzugehen, die uns geschickt werden von einer Institution, damit wir ihnen halt letztendlich ein paar Stunden abbauen lassen können. Ne? Und dieser junge Mann war hier und hat mitgeholfen. Und es ist ganz interessant, er war nicht gläubig, weiß ich nicht, ob es jetzt ist, soweit ist, aber er war hier und dann standen wir so beim Kaffeetrinken da hinten und er sagt, darf ich Sie mal was fragen? Und ich sage, ja, du kannst mich alles fragen. Also er hat mich gesiezt, ich habe ihn geduzt. War noch ein junger Kerl. So. Und er fragt mich, warum glauben Sie an Gott? Und wieso sind Sie überzeugt, dass es ihn gibt? Naja, jetzt möchte ich euch die Frage stellen. Wenn euch jemand begegnet, der kein Christ ist und dich fragt, warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du, dass es ihn gibt? Ich würde jetzt diese Frage jetzt euch auch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten, aber dann müsste ich lange überziehen. Aber es geht nicht darum, in dieser Antwort, dass du den Menschen das so vermittelst, warum du glaubst und dass du dich rechtfertigst, warum du glaubst, sondern du musst ihm erklären, warum glaubst du an Gott und warum glaubst du, dass es ihn gibt? Ich fand das richtig toll, als Daniel heute das erzählt hat. So, da sind Umstände und dann musst du den Leuten erklären, warum glaubst du an Gott? Und dann stehst du da und überlegst dir, ja, ich habe in der ganzen Kirchenveranstaltung oder in dem ganzen Kirchengehen und die ganze Zeit, wo ich mit Menschen, mit Gläubigen zu tun habe, mir nicht die Frage stellen müssen, warum glaube ich an Gott? Ich tue es halt einfach, ne? Aber wenn du dann mit Menschen zu tun hast, die nicht an Gott glauben, dann die dich fragen, warum glaubst du denn an Gott? Und ich finde, das ist eine super intelligente Frage. Weil sie fordert dich heraus, dich wirklich zu outen, zu sagen, warum glaube ich an Gott? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Weil man kommt sofort dazu, dass man überlegt, ja, an was für einen Gott glaube ich denn? glaube ich denn an den Gott, was weiß ich denn, der gesamten Alten Testamentes, oder glaube ich nur an den Gott des Auferstandenen, oder was für ein Gott glaube ich denn? Glaube ich an den Gott von Paulus oder von Petrus oder von was weiß ich denn wen, was für Richtlinien ich zu erfüllen habe, und deswegen finde ich die Richtlinien gut und deswegen glaube ich an Gott. Warum glaube ich überhaupt an Gott? Wieso glaube ich, dass es ihn überhaupt gibt? Und was für ein Gott soll das denn sein, den es da gibt? Wie erkläre ich ihn eigentlich? Es geht nicht um den Gottesbeweis, sondern es geht einfach, warum glaube ich an Gott und warum glaube ich, dass es ihn gibt? Und das ist eine super intelligente Frage, die mir selber nicht so leicht gefallen ist, sie zu beantworten. Und es, für mich war das in dem Moment, war das erstmal bam, okay. Habe ich schon lange nicht mehr die Frage gehört. Hat mich schon lange nicht mehr jemand gefragt. Meine Antwort war, obwohl ich viel reden kann, aber nicht so lange. Ich habe gesagt, was für eine beschissene Welt wäre das, wenn es nicht gäbe. Entschuldigt das Wort. Aber so meine ich es. Ich will nicht in eine Welt leben, wo es einen Gott nicht gibt. Wo es den Gott nicht gibt, den ich kenne. Was für eine Welt wäre das? Wenn ich diese Evolutionstheorie, wenn ich mir das überhaupt erstmal verinnerliche, und Darwin hatte einen Fehler gemacht, das muss ich aus der geistlichen oder aus der theologischen Sicht einfach weitergeben. Er hat nicht in allem einen Fehler gemacht. Er hat auch nie gesagt, dass das Stärkste gewinnt, sondern das Angepasste gewinnt. Die sich anpassen, die werden überleben, nicht die Stärksten. Wir denken manchmal, Darwin hat gesagt, ja, die mit Ellenbogen, die sich durchsetzen und die sich, was weiß ich denn da, irgendwo, die Mächtigen, so, die werden überleben. Nein, er hat deutlich gemacht, überleben wird der, der sich anpasst. Und entschuldigt mich, auch wenn ich das jetzt sage, der Arschkriecher wird überleben. Nicht derjenige, der dem anderen einen auf die Nase haut. Sich anpassen. Das ist Überleben. Oder, aber auf diese Antwort zurückzukommen. Ich will nicht in eine Welt leben. Was für ein Leben wäre das? Wenn ich nach dieser Evolutionsvorstellung gehen würde, dann sage ich auch, Darwin hat einen Fehler gemacht, dass er das vermischt hat, dass er die Biologie der Tiere und alles das uns mit hineingenommen hat. Aber hier ist nämlich eine Ausnahme. Gott hat dem Menschen etwas ganz Besonderes gegeben, nämlich ein Herz und Verstand und ein Geist, den er ihn eingehaucht hat und er ihn aus dieser ganzen biologischen Abfolge einfach rausgenommen hat. Und wir können denken, wir können uns Gedanken machen und wir müssen uns nicht anpassen. Die Bibel sagt sogar, dass der Schwäche, dass der Schwache mächtig ist, dass das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird, sondern wieder aufgerichtet wird. In den Schwachen wird Gott mächtig, nicht in den Starken, nicht in den Angepassten, sondern in dem, der Gott vertraut. Der wird selig werden, der wird glücklich werden, der wird Gott erleben. Und hier bin ich einfach auch der Überzeugung, dass Gott uns nicht dazu bestimmt hat, uns der Welt anzupassen, um zu überleben, sondern Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir seinem Willen tun und dass wir uns als seine Kinder wahrnehmen. Als Kinder des Höchsten, die hier nur eine kurze Zeit verweilen auf dieser Erde. Aber wir unterstehen nicht, wir unterliegen nicht der Weltanschauung, der irdischen Weltschauung, sondern der göttlichen. Und sie ist ewig. Und ein Mensch ohne Gott, ohne Gottes Liebe, und ohne dass er eine Beziehung mit Gott hat, wird auch nicht für die Ewigkeit oder wird die Ewigkeit nicht akzeptieren können. Das ist für mich auch eine Erkenntnis, die mir ganz wichtig geworden ist. Die Tatsache, dass Gott mich liebt, ist die Grundlage meines Glaubens. Und wenn ich die Antwort gebe, ich will nicht in eine Welt leben ohne Liebe. Ich will nicht in eine Welt leben, in der eigentlich nur das funktioniert, das Anpassen, sich irgendwie den Umständen anzupassen, als irgendwo widerstandsfähig hinzustellen und den Egoismus zu leben, zu sagen, ja, jetzt frag dich mal selber, wenn die Not groß ist und hier gefragt wird, wirst du überleben? Wirst du die Kraft haben? Wirst du die Fähigkeit besitzen? Bist du so klug? Bist du so intelligent? Bist du so stark und fähig zu überleben? Stellt euch mal vor, es bricht jetzt hier Krieg aus und wir werden verfolgt und alles wird hier zerbombt und alles. Meinst du, dass du da überlebst, dass du klug genug bist, dass du angepasst genug bist, dass du fähig genug bist, das zu überleben? Viele von uns sagen sich, ja, nee. Aber viele werden dich missbrauchen oder gebrauchen als eine Trittleiter, um sich selbst zu retten. In der Not ist sich ein jeder der Nächste. Ein jeder selbst der Nächste. Aber nicht so im Glauben. Ich bewundere meine Frau momentan. Wir machen eine ganz miese Zeit durch. Und es ist nicht immer leicht. Und ich weiß, nach außen hin wirkt das nicht immer so. Aber innerlich verarbeiten wir eine ganze Menge Mist. Und das Grundproblem, ich weiß, wir sind da in einer Geschichte drinne. So. Und wenn ich mir das überlege, wisst ihr, das Leben könnte ja so schön sein, ne? Es gibt ja so Zeiten, so Phasen, wo du sagst, ach, ich bin so Gott dankbar, alles läuft und alles funktioniert. Und irgendwann hast du die Erkenntnis, pass auf, sag das nicht zu laut. Meine Mutter war ja immer so. Ne? Wie geht's dir? Gut, sag das nicht so laut. Ja. Und sie hat auch immer gesagt, ja, wir sehen uns, wenn Gott will. Und wir leben. Meine Frau macht wirklich eine Menge durch, ich auch, aber ich kann es vielleicht ein bisschen anders verarbeiten. Aber für sie ist es sehr schwierig mit unseren, in diesen momentanen Umständen. Wer näher wissen, was wissen will, der kann mich fragen. Will das jetzt nicht ausbreiten. Aber sie war gestern im Geschäft und hat eingekauft. Und da war vor ihr einer, wohl kein Einheimischer, der in gebrochenem Deutsch gesprochen hat und stand da mit seinem Einkaufswagen und wollte halt letztendlich bezahlen und hat festgestellt, sein Portemonnaie ist nicht da. Und er spricht mit der Kassiererin, ja Mist, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei, könnte ich den Wagen hier stehen lassen, ich müsste jetzt nochmal wegfahren nach Oppenau und wieder zurück und das Portemonnaie holen, aber ich würde gerne halt den vollen Einkaufswagen da lassen, weil ich nicht nochmal hin und her laufen muss, um das Ganze wieder einzusammeln. Und dann gab es ein Hin und Her und was weiß ich, kann das nicht, sie darf das nicht, bla bla und sowas. Ne? Und meine Frau steht dahinter und sie sagt halt letztendlich den Mann, ich bezahle das für Sie. Sie können mir das auf mein Konto überweisen, ist kein Problem. Und er guckt sie an und ist total baff. Und die Kassiererin guckt sie an, wirklich, wollen Sie das wirklich machen? Ja, es ist ja nun nicht jetzt das große Drama, ich kann mir vorstellen, dass es Mist ist. So. Und sie zahlt das und er sagt, ist da draußen mit ihr und sagt, ja, ich möchte das aber gleich irgendwie regeln. Kann ich das mit PayPal überweisen und all diese Dinge? Da machen Sie sich keine Sorgen, es ist auch schon alles in Ordnung. Ja, aber er wollte das sofort erledigt haben und hat das gemacht. Das ist eine kleine Geschichte und die ist überhaupt nicht so bedeutend. Die Frage ist aber in dieser ganzen Geschichte, warum sie meine Heldin ist, in dieser Sache ist. Wenn es dir beschissen geht, bist du dann immer noch fähig, Gutes zu tun. Für andere da zu sein. Das ist der Unterschied, was der Glaube ausmacht. Nicht das, dass wenn es dir gut geht, gute Dinge zu tun. Kannst du auch gute Dinge tun, wenn es dir mal nicht so gut geht? Oder bist du nur darauf bezogen, schaut mich an, wie ich leide, was für ein Mist ich durchlebe. Schaut mich auf, bedauert mich, jammert und klagt und was weiß ich was. Nein, bist du in der Lage, auch die Situation auch richtig zu bewerten, auch wenn es dir nicht gut geht. Wir machen Höhen und Tiefen durch. Wir gehen durch finstere Täler, ohne Frage, und die sind uns nicht verwehrt. Gott führt uns durch diese Dinge. Warum auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht wird das mir irgendwann mal erklären. Ich habe keinen Plan dafür. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Er liebt mich. Und das ist auch eine Botschaft für jeden von uns. Die Evolution sucht die Perfektion. Das Stärkste, das Klügste, das soll eigentlich überleben. Das sagt Darwin über die Entstehung der Arten. Und seine Theorie ist, dass die geeignetsten überleben, die sich am besten an ihre Umwelt anpassen. Evolution vollbringen wir auch, habe ich ja schon gesagt, indem wir Hühner domestizieren und sie nicht mehr fliegen. Das tun wir auch. Aber die Natur kümmert sich nicht um uns. Wir kümmern uns um die Natur, aber die kümmert sich nicht um uns. Der Natur sind wir egal. Den Tieren sind wir egal. Wir sind den Bäumen egal, wir sind den Hirschen egal, wir sind den, keine Ahnung, wen auch immer, wir sind denen egal. Wenn sie von uns Futter kriegen, dann sind sie vielleicht uns ein bisschen näher. Aber die Natur ist nicht diejenige, auf die wir bauen können. Ihr könnt in der Natur die Schöpfung Gottes sehen, aber ihr könnt nicht von ihr erwarten, dass sie euch rettet. Und egal wie gesund ihr lebt, ihr werdet sterben. Und das ist ein Fakt. Die Natur kümmert sich nicht um uns. Sie tut, was ihre Bestimmung ist. Sie hat den Drang zu überleben und deswegen hat eben Darwin sein Problem mit Gott, weil er uns da gleichgestellt hat. Jetzt stelle ich euch die Frage: Bist du ein angepasster Christ? Bist du derjenige, der glaubt, alles zu überwinden? Für Gott sind die getarnten Christen das Schlimmste. Die angepassten Christen, das sind die Schlimmsten. Offenbarung 3, 15, 16 sagt in der Laodicea-Gemeinde, die Mittelmäßigen, die Lauen, die Angepassten, die nicht heiß, nicht kalt sind, die spucke ich aus. Die sind mir ein Greuel. Die mag ich nicht. Die Mittelmäßigen, diese Angepassten. Für Gott sind die getarnten Christen am schlimmsten, die sich anpassen und gehören einem christlichen Geheimbund an. Und das ist nicht die von Gott gegebene Natur. Gott hat uns das nicht gegeben, dass wir uns anpassen. Es ist die irdische Natur. Wir sind kein Geheimbund, sondern wir sollen heraustreten, dass Jesus uns liebt, bekennen, dass wir in einer Welt nicht leben wollen, die ohne Gott ist, ohne Gott, der uns liebt. Ich weiß nicht, wie er die Welt geschaffen hat. Es steht ja einiges geschrieben. Aber darauf beziehe ich mich oder meine Theologie nicht in erster Linie. Ich beziehe meine ganze Theologie und meine ganze Beziehung zu Gott, dass er mich liebt und seinen Sohn für mich hingegeben hat, damit ich Leben habe. Nicht darauf, ob das jetzt nun genau so passiert ist in den 7 Tagen. Das ist nicht meine Grundlage der Theologie. Und darum kümmert sich auch die Bibel noch nicht mal. Sie schreibt nur 10 Kapitel drüber. Aber der größte Teil des Buches und sogar in die Schöpfungsbereich schreibt er eigentlich, dass er für die Menschen eine ganz besondere Zukunft vorgesehen hat. Und es hört sich sehr frustrierend an, wenn ich das alles so erzähle, was eigentlich angepasst bedeutet. Aber wir sind, und da möchte ich euch herausholen, wir dürfen nicht angepasste Christen sein. Wir dürfen uns nicht der Welt anpassen, sondern wir sollen uns Gott anpassen. Wir wollen die Welt unseren Glauben anpassen, nicht unseren Glauben der Welt. Und das ist das, worauf es ankommt. Ein paar Bibelverse möchte ich euch weitergeben. 1. Korinther 13, 4, 7 und 8. Da steht, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Das ist die Grundbasis allen Lebens und aller Beziehung zu Gott. Ein weiterer Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werdet alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist der Tenor des Glaubens. Das ist der rote Faden des Glaubens. 1. Johannes 4, 18. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Das ist meine Evolution. Die Grundlage, die Basis. Und das ist nicht etwas Veränderbares, weil Evolution bedeutet ja verändern. Die Grundlage meines Glaubens ist ein Fundament. Gott liebt dich. Evolution des Glaubens? Nein. Evolution des Glaubens? Nein. Sag das einfach. Evolution des Glaubens? Nein. Nein. Ich lasse es nicht zu, solange ich stehe und solange ich predigen kann und solange ich reden kann, ich lasse es nicht zu, dass die Welt oder dass die weltliche Ideologie oder die Weltanschauung meinen Glauben mir in Frage stellt. Hass lebt, Bosheit lebt, Egoismus lebt, aber die Liebe nicht lebt. Mir zu erklären, wie die Welt funktioniert. Der Glaube ist nicht das irdische Naturkonzept. Sie hat nichts mit dem irdischen Naturkonzept zu tun, sondern Gottes Angebot, der Welt Nein zu sagen. Gottes Angebot sagt der Welt Nein. Widersetz dich ihren Anschauungen. Ich bin nicht dein Fußabtreter. Ich bin nicht der Welt ihr Fußabtreter. Ich bin nicht der Stärkste und vielleicht auch nicht so perfekt und auch nicht der Klügste, wie es vielleicht von der Welt erwartet wird. Aber ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind des Höchsten. Und keiner sollte sich wagen, meinen Vater zu verärgern. Das ist dein Stand. Das bist du. Du hast einen Vater im Himmel. Und keiner sollte sich wagen, dich anzutasten. Vielleicht machst du heute einen Tief durch. Vielleicht machst du heute Mist durch. Und dennoch sollte es niemand wagen, dich anzutasten. Sollte es niemand wagen, den Höchsten hier irgendwo sich vor ihn zu stellen. Er wird über all diese Dinge richten. Das musst du nicht tun. Du musst nicht der Richter dieser Welt sein. Denn Gott ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du dich heute nicht als der Stärkste fühlst und wenn du dich heute nicht unbedingt als der King fühlst und was weiß ich denn das hast, was du glaubst, was man alles bräuchte. Ich höre das oft, was weiß ich, wir brauchen die Kraft des Herrn. Ja, wozu? Um an der Liebe festzuhalten. Nicht, um den anderen einen auf die Nase zu machen. Wir brauchen die Gegenwart Gottes, wir brauchen die Liebe Gottes, um wirklich in den tiefsten Not fröhlich zu sein. In der tiefsten Not noch Gutes zu tun. In den schwachen Momenten die Stärke und die Größe zu haben, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auf den Nächsten. Das erwartet Gott von uns. Aber er weiß, dass wir schwach sind. Und deswegen sagt er, ich bin in dem Schwachen mächtig. Da, wo du schwach bist, da wird er dir zur Seite stehen. Da, wo du gebrochen bist, da wird er dich aufrichten. Er wird dich nicht entsorgen. Das macht die Welt. Denn Gott ist in dem Schwachen mächtig. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Lass uns aufstehen. Herr, ich betone das nochmal. Herr, wir sind nicht das irdische Naturkonzept, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wir dürfen heraustreten und wir dürfen unseren Glauben bekennen. Und die Basis und die Inhalte unseres Glaubens sollen immer heißen: Gott liebt mich und ich liebe Gott. Jesus liebt mich und ich liebe Jesus. Der Heilige Geist liebt mich und ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe Gottes Schöpfung und ich bin dankbar für sie. Aber ich liebe Gott. Und das ist mein Lebenskonzept. Das ist alles. Das ist meine Weltanschauung. Liebe zu Gott. Und ich bete, Herr, dass die Gemeinde, sie mag sich verändern in ihren Veranstaltungen, Strukturen, wie sie will, aber dass die Basis bleibt, dass der Glaube erhalten bleibt, so wie er von dir wirklich auch uns geschenkt worden ist. Denn niemand kann glauben, außer Gott hat es dir in dein Herz hineingegeben. Gott, ich glaube an dich und ich halte fest an deinen Verheißungen. Ich halte fest, auch wenn ich in der tiefsten Not bin, auch wenn ich durchs finstere Tal gehen muss, fürchte ich mich nicht, denn dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und du wirst mir einen gedeckten Tisch vor den Angesicht meinen Feinden aufstellen und du wirst meinen Becher voll machen, übervoll, dass er überfließt und er wird, Herr, in der Gemeinschaft mit dir, Herr, ein Fest sein. Dieser gedeckte Tisch, der wird ein Fest sein. Es ist vielleicht nur eine kleine Weile, wo ich durchhalten muss, aber ich weiß, deine Liebe lässt mich nicht los. Und daran will ich festhalten, Jesus. Ich vertraue dir. Wir vertrauen dir. Danke, Jesus. Ich bete für jeden, der heute hier ist und der auch eine Not hat, der sich wirklich auch, Herr, wirklich momentan am Kämpfen ist. Ich bete, dass deine Liebe das Herz erwärmt. Herr, ich denke immer so an diesen Moment, als David verfolgt worden ist von Saul und er sich verstecken musste und er irgendwo fliehen musste, aber er hat nicht losgelassen. Du hast sein Herz erwärmt. Du warst derjenige, der ihn wirklich Stärke gegeben hat, auch durch jeden Mist durchzukommen. Und wenn er Mist gebaut hat, und er hat Mist gebaut, eine ganze Menge Mist gebaut, Herr, hast du ihn nicht verworfen, sondern du liebst ihn. Und so bete ich, Herr, für jeden von uns, Herr, egal in welchen Umständen wir sind, ob diese Zustände, in die wir verfallen sind, ob sie auch letztendlich die Konsequenz unserer Taten sind oder auch in eine Situation gekommen sind, wo wir nicht irgendwo das angerichtet haben, egal in welcher Situation wir sind, Herr, du bist da und du liebst uns und du möchtest, dass jeder von uns weiß, ich lass dich nicht los. Ich bin bei dir. Ergreife meine Hand. Auch wenn du am Sinken bist, keine Angst, du wirst nicht ertrinken. Denn meine Hand hält dich fest. Jesus, ich danke dir für diese Tatsache und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Danke, Jesus. Lass uns dieses nächste Lied, was wir singen, lass uns das von ganzem Herzen singen. Lass uns wirklich die Liebe Gottes in unser Herz fließen lassen. Lass uns die Gegenwart Gottes einfach empfangen. Armin hatte vorhin gesagt, wer in neun Sprachen singen kann, der soll das singen. Wisst ihr was? Ich habe immer so das Problem mit den neun Sprachen. Weil ich glaube, das ist die älteste Sprache, die es gibt. Weil ich glaube, dass neu ist es nur für den, der es zum ersten Mal hört. Aber es ist die älteste Sprache, die es gibt. Im Geist, in Zungen zu singen und zu beten, den Gott anzubeten aus den innersten Tiefen des Geistes Gottes, der uns in uns verpflanzt worden ist, in uns hineingepflanzt worden ist. Und wir wollen unsere Zunge dazu auftun und ihn in diesen Sprachen anbeten, denn sein Herz freut sich darüber. Und sein Segen ist da. Und er wird nicht uns nur segnen, weil wir in neuen Sprachen beten, sondern weil wir gesegnete Kinder Gottes sind und wir uns zu ihm gewandt haben und der Welt Nein sagen. Wir sind nicht das Ergebnis einer Evolution, sondern wir sind das Ergebnis der Liebe Gottes. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist.